Ja, ich hatte gerade eben, als Jörg gefragt hat, ob es noch Grüße gibt, vergessen. Ich habe herzliche Grüße von der Gemeinde in Recklinghausen an euch und auch von der internationalen Gemeinde, also ja, aus Kreta, ganz herzliche Grüße. Durch den Dienst, durch das, was wir erlebt haben in den letzten Monaten, insbesondere die internationale Gemeinde, haben wir, wie ich schon sagte vorhin im Bericht, viele verschiedene Theologien oder Menschen kennengelernt, die aus verschiedenen Gemeinden kommen, die alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren und sie alle sind sich aber einig in einer Sache, dass der Herr Jesus Christus bald wiederkommt. Und es ist interessant zu sehen, dass es da eine Einigkeit gibt, ähnlich wie bei den Jungfrauen. Sie haben alle, sie waren zwar nicht alle bereit, aber sie haben alle irgendwie gewartet. Ne? Daran erinnert das so ein bisschen. Und bei all diesen verschiedenen christlichen Dogmas, kann man sagen, ist der Maßstab die Bibel. Es muss ein Maßstab gehen, der überkulturell ist, überzeitlich, und das bietet uns die Bibel. Und in der Bibel finden wir auch, wie eine Gemeinde sein soll. Denn nicht nur wir als Christen sollen bereit sein für die Wiederkunft des Herrn, insbesondere soll es ja die Braut, so wie die Gemeinde beschrieben wird in der Bibel. Und dafür eignet sich ganz besonders, und das wollen wir heute auch machen, die erste Gemeinde, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Kurz nach der Kreuzigung Jesu haben die Apostel, als sie vom Heiligen Geist ergriffen waren, gepredigt, also nach der Auferstehung Jesu. Und es haben sich viele bekehrt. Und in den Versen 41 bis 45 wollen wir lesen, Kapitel 2 der Apostelgeschichte, dort können wir das einmal lesen zusammen. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Diese Gemeinde wird uns dargestellt als eine tüchtige, als eine richtig gut funktionierende Gemeinde in der Bibel. Deswegen wollen wir sie uns angucken, um vorbereitet zu sein auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, der seine Gemeinde und die Seinen letztendlich abholt, bevor die Zeit des Gerichts eingeläutet wird. Und wir sehen hier 3000 Seelen, eine riesige Nummer an Menschen, und das waren alles wiedergeborene Christen. Ja, es sind Menschen, die hinzugetan wurden, und die Bibel berichtet darüber, dass sie hinzugetan wurden. Das heißt, sie waren wirklich wiedergeborene Menschen, 3000, eine riesige Anzahl. Wobei eigentlich ja die Herde eine kleine ist, üblicherweise ist es hier der Anfang, der Ursprung der Gemeinde ist ein großes Wunder. Es sind 3000 Menschen. Meine Überzeugung ist, das hängt damit zusammen, dass sie diejenigen waren, die Palmsonntag miterlebt haben, den Einzug des Messias. Aber sie haben auch die Kreuzigung miterlebt. Wenn sie nicht dabei gewesen waren, Augenzeugen waren, haben sie davon direkt gehört. Es war kurz davor passiert. Und es war deswegen so ergreifend, als Petrus gesagt hat, es gibt Vergebung für euch. Es gibt die Möglichkeit, zu dem Herrn zu kommen, denn er ist gestorben für eure Sünden, für eure Bosheit. Er will euch nicht einfach nur richten, sondern er will euch retten vor dem Gericht. Und daraufhin haben sich dann 3000 Menschen bekehrt, an diesem einen Tag. Und wenn man ein bisschen, ich habe das nachguckt, findet man schnell heraus, dass in Jerusalem zu der Zeit 40.000 Einwohner circa waren. Und das waren auch Pilger noch dort, deswegen wissen wir nicht eine genaue Zahl, wie viele Menschen da waren. Aber 3000 Menschen an einem Tag, das fällt auf, wenn sie sich bekehren. Und wenn sie dann auch noch sagen, ich habe mich bekehrt, Zeugnis geben und sich freuen darüber, dass sie bekehrt sind, dann kann man nicht schweigen, dann will man davon weitererzählen. Ich gehe davon aus, dass diese Menschen das auch getan haben. Und dadurch ist diese Gemeinde groß geworden, aber wir lesen, dass sie beständig blieben in Vers 42. Da stehen die Qualitäten dieser Gemeinde. Darum geht es heute ein wenig. Wir wollen mal reingucken. In Vers 42, Apostelgeschichte, Kapitel 2, da steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das sind so vier Punkte. In der Theologie werden sie auch als Säulen der Gemeinde, dieser Gemeinde insbesondere genannt, aber auch von jeder Gemeinde, die sich an diese Gemeinde orientiert. Nun lasst uns mal gucken. Beständig in der Lehre steht da. Bedeutet das, dass sie einfach nur ständig gepredigt haben? Ich denke nicht, sondern sie blieben beständig in dem, was die Apostel ihnen über Jesus gesagt haben. Sie haben daran festgehalten und sie haben sich ihren Willen darunter gestellt. Sie haben geglaubt und gefolgt. Sie haben gehorcht letztendlich dem Wort der Apostel. Und deswegen werden sie beschrieben, dass sie beständig blieben in der Lehre. Es ist nicht einfach, dass sie das Richtige gesagt haben, sondern sie haben auch das Richtige getan, denn sie blieben in diesem Gesagten. Und als nächstes wird ein zweiter Punkt erwähnt, die Gemeinschaft. Also sie hatten auch Gemeinschaft, aber darum geht es gleich. Das überspringen wir mal. Im Brotbrechen wird hier noch gesagt, genannt, das sogenannte Abendmahl. Dieses Abendmahl, ich würde sagen, das hatte diese Gemeinde doch nicht nötig. Das waren die Menschen, die das miterlebt haben, die es mit verschuldet haben teilweise wahrscheinlich, die gesagt haben, kreuzigt ihn, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das waren die Menschen, aber sie hatten das doch immer präsent, was der Herr bedeutet hat. Denn wir sollen ja das Abendmahl feiern, um uns zu erinnern, was der Herr Jesus getan hat. Aber ich denke, sie hatten es genauso nötig wie jeder andere Christ nach ihnen, sich zu erinnern, dass sie Sünder sind, dass sie Vergebung brauchen. Das ist ihre Schuld, dass es meine Schuld ist, deine Schuld ist, dass der Herr Jesus am Kreuz hing. Denn er wollte, dass du nicht gerichtet wirst, dass ich nicht gerichtet werde. Und das hatten diese Menschen genauso nötig, das immer in Erinnerung zu haben. Ich bin nicht besser als mein Gegenüber, selbst wenn ich richtiger bin theologisch. Der Herr musste für deine Sünden sterben. Da hört unsere Selbstgerechtigkeit auf als Christen. Mehr dürfen wir nicht als sagen, wir sind begnadigt. Wir sind nicht gerecht. Wir sind besser dran, aber wir sind genauso Sünder selbst als die Welt. Wir sind genauso Sünder. Und dann der vierte Punkt ist das Gebet. Ja, die Lehre ist das Wort, wenn der Herr uns was sagt. Wenn Gott uns seinen Willen offenbart über den Prediger, über die Bibelstunden, über die Lieder. Wenn wir wissen, das will der Herr von mir, aber die Antwort ist das Gebet. Unsere Antwort zu Gott ist das Gebet. Und dort können wir unsere Anliegen ihm unterbreiten und unsere Sorgen, das, was uns beschäftigt, ihm sagen und eine innige Beziehung mit ihm haben, eine Gemeinschaft. So haben es diese ersten Christen gemacht. Sie hatten Gemeinschaft mit diesem Herrn Jesus Christus, der auferstanden war. Und nun zur Gemeinschaft. Ich denke, Gemeinschaft ist der Punkt, über den ich heute reden will, wo ich mich entschlossen habe, das in der Zeit, wo ich in Deutschland bin, als Thema zu haben, weil ich gemerkt habe auf Kreta, wie wichtig Gemeinschaft ist und welchen Wert es hat. Und das ist keine Predigt, die ich nur hier für Kurswelt habe, möchte ich vorweg sagen, wenn ich dann gleich mit Stein beworfen werde, sondern es ist eine Predigt, die den Christen allgemein gilt. Und es ist wichtig zu verstehen, diese vier Dinge, Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl oder Brotbrechen und Gebet, sind vier Dinge, dass wenn eins von diesen Vieren wegfällt, dann fällt das Dach der Gemeinde. Dann wird diese Gemeinde kaputt gehen. Die Gemeinde kann nicht ohne diese vier Dinge bestehen. Alle vier Dinge sind wichtig und essentiell. Auch die Säule der Gemeinschaft. Und es geht nicht um die Gemeinschaft, die wir hier haben im Gottesdienst, die Gemeinschaft, die während der Predigt ist oder die Gemeinschaft, während wir zusammen beten. Es geht auch nicht um die Gemeinschaft des Abendmahls. Es spricht für sich, es steht für sich, diese Säule der Gemeinschaft. Und ich denke, wir alle, die wir westlich geprägt sind, haben es nötig, diese Worte zu hören. Und selbst der König David wusste schon, dass diese Säule eine sehr wichtige ist. Im Psalm 133 können wir das nachlesen, im ersten Vers. Da hat er die Gemeinschaft beschrieben, wenn sie funktioniert. Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Also nicht nur, wenn sie zusammen sind, sondern wenn sie in Eintracht beisammen sind. Eine Voraussetzung für die liebliche und feine Gemeinschaft ist die Eintracht. Und in der Gemeinde sind auch Schwestern, auch die müssen in der Eintracht sein, damit die Gemeinschaft lieblich ist und ja, gesegnet ist, könnte man sagen, fein ist, etwas Besonderes ist, etwas Wertvolles ist. Und Die Eintracht bedeutet, dass wir nach denselben Dingen trachten, dieselben Ziele haben und dasselbe wollen. Und da können wir die Frage stellen, ist das denn heute so im Westen, dass die Christen eine Sache wollen? Denn es ist sehr wertvoll, diese Gemeinschaft. Ich werde mal ein paar Sachen nennen, um zu verstehen, warum Gemeinschaft wirklich wichtig ist, essentiell wichtig ist. Unter anderem, es ist der Umgang miteinander und wir lernen voneinander, wie lebst du dein Christsein aus? Du siehst an mir, was mache ich für Fehler? Wo versündige ich mich oder wo hast du Sünden in deinem Leben? Und wie gehst du mit diesen Sünden um? Fällt es dir leicht, dem anderen um Vergebung zu bitten? Diese Lektionen, die lernen wir nur in der Gemeinschaft. Wenn wir draußen alleine mit Gott sind und keine Beziehung mit anderen Christen haben, dann lernen wir diese Dinge nicht. Die lernen wir nur in der Gemeinschaft. Und wir sehen also, der Herr möchte uns in dieser Gemeinschaft auch formen. Man kann sagen formen, damit wir das passende Werkzeug sind. Und wir begegnen auch dem Jesus Christus. Wie lebt der andere mit Jesus? Die Beziehung, auch die Theologie. Wir alle haben ein Stückwerk an Erkenntnis. Keiner ist vollkommen von uns im Verständnis der Bibel. Keiner. Wir alle haben Lücken. Egal, ob du schon 100 Jahre, glaube ich, wärst, du würdest immer nur ein Stückwerk haben. Und auch deswegen ist es wichtig, zuzuhören, dem anderen zuzuhören. Und das bedeutet demütig sein. Nicht abwarten, bis man sein Recht durchsetzt, sondern wirklich zuzuhören in Demut. Und es benötigt etwas, was ganz wertvoll ist, was wir alle ganz ungern hergeben. Das ist die Zeit. Es benötigt Zeit. Und Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben als Menschen. Ja, damit gehen wir sehr knauserig um. Und dennoch ist Gemeinschaft eine Säule. Und ich denke, Jesus Christus ist uns da ein sehr, sehr deutliches und gutes Beispiel. Jesus Christus hat Gemeinschaft gepflegt. Er hat nicht nur gepredigt und er hat nicht nur Wunder getan, Menschen geheilt und für unsere Sünden bezahlt, sondern er ist auch mit den Jüngern, den zukünftigen Aposteln, ist er gewandert. Er ist durch die Gegend gegangen und hat mit denen Spaß gehabt und auch gelitten und hat mit denen gegessen, geschlafen. Also sie hatten Gemeinschaft. Es war eine innige Gemeinschaft. Sie kannten sich ganz genau. Sie kannten sich ganz genau. Und die Gemeinschaft mit untereinander, unter Christen insbesondere, ist eine Gemeinschaft, die sich lohnt und die sich auch entlohnt wird. Es ist keine Gemeinschaft, die uns als etwas Einfaches beschrieben wird. Das möchte ich auch dazu sagen. Das ist keine Voraussetzung, dass es leicht und schön ist, sondern die Gemeinschaft an sich ist die tragende Säule. 25, Vers 40 im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, lese ich einmal Vers 40b, oder ich lese den ganzen Vers, aber hier auf b ein. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wir können in der Gemeinschaft und sollten in der Gemeinschaft danach streben, ja, einer dem anderen zu dienen. Und wir machen uns sozusagen etwas Gutes. Und wenn wir einander Gutes tun, heißt sie ganz klar, dann haben wir das ihm getan, dem Herrn Jesus Christus. Wir werden reichlich entlohnt dafür, dass wir diese Gemeinschaft pflegen, auch wenn sie anstrengend manchmal sein kann. Denn wenn wir heute einen Blick wagen in die Welt und sehen die verschiedenen Gemeinden, aber nicht nur Gemeinden, auch Kirchen, was herrscht da? Herrscht da diese Einheit, diese Liebe zueinander? Auf Kreta gibt es drei Städte und in einer gibt es keine Gemeinde. In Hanya hatte ich ja heute berichtet und in Heraklion, soweit ich weiß, gab es eine Gemeinde, die mittlerweile in zwei gespalten wurde. Das ist der Stand. Es treffen sich zwei Christen und es entsteht eine Spaltung. Ja, also wir lieben es zu zanken, denn wir wollen alle Recht haben. Wir missverstehen dabei aber, dass diese Säule nicht obligatorisch ist. Sie ist da und sie fällt. Sie fällt mit jedem Einzelnen, wie wir gleich sehen werden. Und es herrscht ein Geist der Spaltung. Es ist nichts Unnormales mehr, wenn eine Gemeinde sich spaltet heutzutage. Aber es ist unnormal. Das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Jesus will, dass wir füreinander da sind, dass wir einander dienen und einander lieben. Und das ist nicht einfach und es soll auch nicht einfach sein. Die Gemeinde ist kein Haufen von Menschen, die sich einfach nur lieben, weil es so einfach ist, sondern weil sie den Befehl haben, dass wir einander lieben sollen und miteinander Gemeinschaft pflegen sollen. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur eine gute Zeit haben, sondern dass wir lernen, dass wir verändert werden, dass wir nicht so bleiben, dass der Johannes, der hier steht, nicht mehr so ist, sondern ein anderer wird, ein demütiger Zuhörer des Gegenübers. Und das ist etwas, was wir gar nicht wollen. Das will keiner von uns, aber das ist das, was notwendig ist und was diese Säule auch zum Tragen bewegt, der Gemeinde, des Daches. Und ich denke, dieses demütige Zuhören geht nur, wenn wir aufs Kreuz blicken, wenn wir verstehen, ich bin auch schuldig, ich bin nicht besser als der andere, ich bin nicht besser. Punkt. Auch wenn ich vielleicht sündlos fast lebe, ich bin nicht besser, weil ich bin schuldig, dass der Herr Jesus Christus da hing und das ertragen hat, was er ertragen hat. Er musste leiden und man muss demütig zuhören. Nicht zuhören, um den anderen danach mit der Wahrheit zu konfrontieren und ihn fertig zu machen und das Recht zu behaupten. Das ist antichristlich. Es ist nicht christlich. Wir sollen von der Liebe geleitet sein und von Demut. Und das ist etwas, was ja man sieht insgesamt überall, wo man auf der Welt ist, dass Christen sich streiten. Der Widersacher erfreut sich. Im Johannes Kapitel 13, Vers 35, da sehen wir einen sehr bekannten Vers, der nochmal uns Christen beschreibt oder beschreiben soll. Johannes Kapitel 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich kann sagen, es passt nicht. Es passt nicht. Daran werden wir doch nicht mehr erkannt, wenn wir uns spalten als Gemeinden, wenn wir Zank haben. Da verfehlen wir das Gebot Gottes, den Wunsch unseres Herrn. Wir sind ja nur die Knechte, er ist der Herr. Und es ist wichtig, dieses Verständnis zu haben, dass Gott heilig ist. Er ist keiner, der mit dem man handeln kann. Das macht Gott nicht. Er ist, wie er ist. Und in seinem Wesen ist er perfekt. Und er verändert sich nicht. Und diese Einheit ist extrem wichtig. In Apostelgeschichte 4, Vers 35 lesen wir aber etwas weiteres über diese Gemeinde. Lasst uns da mal ausschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 4, den Vers 35, der gibt nochmal das nochmal so ein Sahnehäubchen über den Kuchen der Apostelgeschichte, die uns da die Gemeinde vorstellt, die schon perfekt ist, könnte man sagen. Nee, es geht noch weiter. Nee, Vers 32 war das. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32 spricht über diese Gläubigen wieder. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Wieso ist das so besonders, dieser Vers? Ich denke, er ist so besonders, weil er sagt, dass diese Menge an Menschen eine Seele war, ein Herz. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn zwei sich treffen, gibt's Streit heutzutage. Die haben es bewiesen, dass es auch anders geht. Das ist kein Märchen. Die Bibel ist kein Märchen. Das ist keine ideale Gemeinde, an die man sich richten sollte, grob, sondern es ist die Gemeinde, die Gott liebt, die er erfunden hat, für die er sich hingegeben hat. Und danach müssen wir handeln als Christen. Und alles andere ist ungehorsam tatsächlich. Wir haben Probleme und rebellieren gegen Gott und sind stolz. Und wollen nicht Vergebung, um Vergebung bitten dem anderen, obwohl wir uns versündigen. Und das ist etwas, wo wir sehen werden, dass es getestet wird. Es gibt einen Test für diese Gemeinschaft. Diese Säule wird getestet. Der Satan schläft nicht. Er sieht ja, dass die Säulen fallen und Gemeinden sich spalten. Und ein Beispiel für diese Art des Testes bietet uns das Dritte Reich. Im Dritten Reich wurde die Familie, die heilige Institution Gottes, Gott ist der Erfinder der Familie, nicht wir Menschen, wurde getestet. Eltern haben blinden Gehorsam von ihren Kindern verlangt. Kind, du hast mir zu gehorchen. Es steht so in der Bibel, keine Widerworte, sonst gibt's was. Nun, man muss als Mensch verstehen, das wieso. Man muss als Mensch auch verstehen, wieso Papa und Mama insbesondere so denken und warum sie so handeln, wie sie handeln. Es reicht nicht aus, streng zu sein, sondern man muss sich erklären, um dem anderen wirklich freiwillig dahin zu treiben, zu gehorchen. In dem Sinne, dass er es auch will, dass er es versteht. Warum denkt mein Vater so? Warum denkt meine Mutter so? Das ist wichtig, dieser Dialog. Und einige Familien haben dann Juden aufgenommen und oder haben auch schlecht über Hitler gesprochen. Und ihre Kinder haben sie verraten. Und diese Familien waren danach zerstört. Die Eltern sind verschwunden. Und das zeigt einfach nur, die Gemeinschaft war nicht richtig. Sie hat nicht funktioniert. Es hat kein Dialog stattgefunden. Es war keine Einigkeit, kein ein Herz, keine eine Seele da in der Familie. Aber auch Gemeinden wurden in der Zeit getestet. Gemeinden haben sich schnellstmöglich aufgelöst zur Zeit des Dritten Reiches. Und Kirchen wurden bespitzelt. Und es haben sich Spitzel in die Kirche eingeschlichen. Und auch im Kommunismus in Russland war es so, dass Spione in die Gemeinde kamen und rausfinden wollten, welche Listen gibt es, wer geht zu dieser Gemeinde, wer ist der Prediger dieser Gemeinde, wer lehrt dort etwas, wen kann man verhaften. Und tatsächlich hatten sie oft Erfolg. Zur Corona-Zeit, jetzt vor kurzem, hat sich gezeigt weltweit, wie schnell sich die Christenheit spalten lässt. Dass es nicht ein Herz und eine Seele ist. Umso wichtiger, denke ich, ist diese Botschaft. Wir haben ein Herz und eine Seele zu sein. Und sind es dennoch nicht, weil wir nicht nach dem trachten, was Gott will, sondern nach dem trachten, was wir wollen. Und das ist etwas, was sehr schwierig ist für uns Menschen, aber etwas, was wir benötigen. Wir benötigen diese Einheit, um als Gemeinde gebraucht, gesegnet und benutzt zu werden. Und ja, wenn die Verfolgung losgeht, was nicht unwahrscheinlich ist, ist dann die Säule dieser Gemeinde bereit? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten kann. Und ein jeder trägt die Verantwortung für diese Säule. Es ist nicht die Gemeindeleitung, die diese Säule aufrichten kann. Sie kann es nicht. Dazu hat sie nicht die Glieder. Die Glieder müssen gehorchen dem Kopf. Sonst funktioniert es nicht, wie wir wissen. Und die Gemeinde ist ein Körper, so ist uns das Bild gegeben. Lasst uns mal lesen, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12. Da sehen wir das Bild des Körpers, der viele Glieder hat. Ich lese das mal vor. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als eins sind, so auch der Christus. Wir sehen ja also, es ist ein Körper, der hat viele Glieder. So wird es uns beschrieben, die Gemeinde. Das ist ein Bild auch für Gemeinde. Und Christus selbst ist auch der Körper. Und wir sehen aber, diese Stellen, die werden oft benutzt mit dem, du bist wichtig. Deine Aufgaben sind wichtig, deine Dienste in der Gemeinde sind wichtig. Darüber wird oft im Zusammenhang mit diesem Text gesprochen. Aber lass uns das mal gucken im Lichte der Gemeinschaft, dieser tragenden Säule. Wie sieht's denn dann aus? Wir haben keine Gemeinschaft untereinander und können dann nicht dieses Bild erfüllen. Dieses Bild passt nicht mehr in unserer Zeit. Wenn wir laufen und nicht wissen, weil es uns egal ist, was der kleine Zeh macht, dann hat der ganze Körper Schmerzen normalerweise. Aber diese Schmerzen werden nur wahrgenommen, wenn wir wissen, dass die Schmerzrezeptoren uns die Signale geben. Also wir wissen nicht manchmal, wie es den Randpersonen in der Gemeinde geht. Und es ist uns egal. Warum ist das so? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum passt dieses Bild nicht in Bezug auf Gemeinschaft? Es sollte funktionieren. Aber es funktioniert nicht, wie wir sehen. Und der Kopf, wie gesagt, ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass der ganze Körper funktioniert. Ja, wenn ich sage, naja, das hier ist nicht nötig, dieser Finger, ich brauche ihn nicht wirklich als Glied der Gemeinde, ich schneide ihn ab. Das wird keiner freiwillig machen, aber dennoch passiert das heutzutage. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir ein Körper sind. Wir sind ein Leib als Gemeinde. Jeder Einzelne ist wichtig. Für jeden Einzelnen ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Er ist nicht nur für dich ans Kreuz gegangen, sondern für jeden Einzelnen. Egal, ob er kurzzeitig erstgläubig ist oder schon lange dabei ist. Und da muss ich sagen, es ist keine tiefe Theologie, diese Säule, die man nicht mehr beleuchtet heutzutage. Es ist ganz einfach. Es ist eine ganz einfache Sache, die jeder versteht. Gemeinschaft ist wichtig in der Gemeinde. Und wir haben auch gerade eben gesehen, warum es wichtig ist, warum es essentiell ist. Weil es kommt die Zeit, wo die Gemeinde sich beweisen muss in Bezug auf ihre Säule, der Gemeinschaftssäule. Und da wollen wir doch bereit sein. Und so gibt es die Lösung für uns, zum Kreuz zu gehen, um Vergebung zu bitten, einander auch um Vergebung zu bitten. Und das heißt nicht Entschuldigung, es tut mir leid, sondern es heißt Entschuldigung und darüber zu reden, das zu vertiefen, was denn der Ursprung des Problems war und das beseitigen, die Wurzel quasi des Widersachers beseitigen. Und wir lesen in Epheser, und damit möchte ich enden, 5, Vers 25. Epheser, Kapitel 5, Vers 25. Wichtigen Vers, der eigentlich an die Männer geht. Aber wir benutzen den dennoch, weil er was Wichtiges sagen wird, auch in Bezug auf Gemeinde. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wir sehen hier das mit den Männern und den Frauen, darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern über den Teil B. Jesus Christus ist nicht nur für dich und deine Sünden gestorben, er ist auch gestorben dafür, dass du in eine Gemeinde gehen kannst. Es gibt viele Christen, die sagen, was habe ich denn davon? Wozu brauche ich das denn? Ich komme noch alleine viel besser klar. Mein Spiegelbild widerspricht mir nicht. Und ich bin doch schon im Himmel. Was kann mir denn geschehen? Das ist falsch. Jesus Christus ist für die Gemeinde, für die Gemeinschaft gestorben. Und man ignoriert sein Opfer am Kreuz, wenn man so eine Haltung vertritt. Das ist nicht gut. Es ist nicht der Wille Gottes. Und das ist das, was uns nochmal vielleicht den einen oder anderen, der am Rande steht, aufrüttelt. Hoffe ich doch, dass er die Gemeinschaft pflegt. Denn die Gemeinschaft wird nicht gehalten, weil sie leicht ist, sondern weil sie notwendig für uns alle ist. Möge der Herr uns alle segnen dabei. Es gibt, denke ich mal, keinen, der da keine Lektionen mehr zu lernen hat. Wir alle haben da unsere Baustellen und müssen an uns feilen lassen. Möge der Herr uns segnen. Amen.